Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in hr3.
Stefan Raab ist Metzger, Klaas Häufer Umlauf Friseur. Aber das Klischee ist dann doch bei vielen von uns immer noch, die im Fernsehen haben bestimmt studiert und kommen vielleicht aus Familien, in denen gerne Bücher und Zeitungen gelesen werden. Und diese Familien wissen dann vielleicht gar nicht, dass man, wie sich das anfühlt, wenn man ab dem 20. nicht mehr groß einkaufen kann. Die Nachrichtenjournalistin Pina Atalay hat über ihren Werdegang vom Arbeiterkind mit Migrationshintergrund zum bekanntesten deutschen Gesicht im Fernsehen ein Buch geschrieben. Sie will andere ermutigen, selbstbewusst ihren Weg zu gehen und eben zu zeigen, dass wir alle Kinder mit auf diesen Bildungsweg nehmen müssen, damit es Chancengleichheit gibt. Schwimmen muss man selbst, so heißt der Titel ihres aktuellen Buches. Pina, guten Morgen.
Guten Morgen, Bärbel Schäfer, und an alle Hörerinnen und Hörer, guten Morgen.
Ja, ich bin eine sehr begeisterte Schwimmerin. Was ist denn deine Lieblingslage?
Ich kann da nicht so viel. Das Buch ließe vermuten, dass ich eine super Schwimmerin bin, aber das ist ja eher im übertragenen Sinne gemeint. Und tatsächlich bin ich nur so Brustschwimmenmäßig unterwegs und so ganz gechillt auf dem Rücken.
Genau, wir reden natürlich über das andere Schwimmen, das man selbst muss, nämlich die Flügel ausbreiten, die Arme und ins Leben hinaus schwimmen mit eigener Kraft. Dazu kommen wir heute noch. Aber wir müssen jetzt so ein bisschen die Programme wechseln, wenn wir dich sehen wollen. Ne? ARD genau. Ist vorbei. Ein schwerer Sprung oder ein doch leichter Sprung? Wie war das?
Ein guter Sprung tatsächlich. Also die Zeiten des kalten Wassers sind zum Glück vorbei. Ich mache das ja schon sehr lange. Ich habe schon mit 19 beim Radio auch angefangen. Deswegen liebe ich ja auch das Radio. Und das war jetzt im Prinzip natürlich irgendwie eine wilde Zeit auch, ja, weil viel darüber berichtet wurde. Und es ging am Ende auch alles sehr schnell. Aber es war... ist gut und ich bin gut hier aufgenommen worden und bin auch mit einem guten Gefühl gegangen.
Ja, sind also alle lieb mit dir, ja? Hast du dich schon eingelebt? Was brauchst du denn, um anzukommen?
Also was ich einfach total toll fand, dass ich gemerkt habe, ich bin ja in einer Nachrichtenredaktion geblieben, also ich mache noch das Gleiche wie vorher, meine journalistische Arbeit, dass wir irgendwie doch alle gleich ticken. Also ich kam dann hier in Köln ins Sendezentrum, nach Deutz in das Große und dann direkt in die Nachrichtenredaktion von RTL Aktuell. Die habe ich als Erste dann kennengelernt nach dem Triell. Und im Prinzip, ja, so wie ich es kenne, eine gut eingespielte Mannschaft, die da seit Jahrzehnten zusammensitzt. Ja,
die sind alle irgendwie treu bei RTL, so, ne? Ich meine, Ulrike von der Gröben, das ist ja eigentlich Peter Klöppelland, was du da betrittst.
Ja, also das ist wirklich, das merkt man, das ist ein eingespieltes Team und so kenne ich es auch von früher. Und da bin ich ja noch in Berlin bei RTL Direkt. Das ist ja ein neueres Team. Auch da bin ich dann gut angekommen. Also das ging eigentlich ziemlich schnell. Und ich weiß auch, wo es den besten Kaffee mittlerweile gibt. Ja, das war so ziemlich die erste Frage. Wo ist hier der beste Kaffee außerhalb dieser komischen Kaffeemaschine in der
okay,
Küche?
Okay, also vergiss die Quellen, vergiss die Lobbyisten. Wichtig ist, wo gibt's den besten Kaffee tatsächlich? Und man hat ja das Gefühl, wie wir eben schon gesagt haben, Ulrike von der Gröben oder auch Frauke Ludewig, man bleibt dann lange eben beim Sender. Also ist das ja gut, wenn man sich dann auch wohl fühlt. Aber ein festes Team hat natürlich auch feste Strukturen. Hast du dann trotzdem Raum, dir eigene Strukturen neu zu schaffen? Wird das auch erwartet von jemand, der neu kommt, was Neues mitzubringen?
Also ich bin ja auch aus dem Grund mit da, dass ich quasi mitentwickle oder das Neue miterschaffe. Es ist ja, wie erwähnt, mit RTL Aktuell wirklich eine Sendung, die ja täglich 2,5-3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schon einfach sehr etabliert ist, so das Flaggschiff.
Was hatten die Tagesthemen im Vergleich dazu immer?
Tatsächlich weniger, aber würde ich jetzt auch nicht direkt vergleichen. RTL Aktuell läuft ja um 6:45, ist also nochmal eine andere Nachrichtensendung als jetzt der Abend. Und RTL Direkt am Abend läuft aber auch gut, da hatten wir jetzt auch, waren sogar oft vor den Tagesthemen mit den Quoten. Aber darum geht es mir jetzt gerade gar nicht so, sondern das Gute ist bei RTL Direkt, dass ich dadurch, dass es neu ist, er ist seit 3,5-4 Monaten jetzt am Markt, wir jeden Tag so ein bisschen neu gucken, was kann man machen, wie kann man es machen. Und das macht wirklich Spaß.
Schönes
Spielfeld.
Das ist
so ein bisschen das
Altbewährte,
das Altbewährte, das ich kenne, aber eben auch ein bisschen mitentwickeln.
Und da bietet ja die politische Lage momentan immer wieder gute Bälle, die man dann jonglieren und den Zuschauern und Zuschauerinnen dann nahebringen kann. Also bei Radio Antenne Münster hast du Judith Rakers verpasst, bei RTL hast du mich verpasst, aber
ja.
Es ist ja irgendwie dann doch ganz schön, dass man sich dann in dieser Branche dann auch immer wieder tatsächlich dann trifft. Was hat Köln, was Hamburg nicht hat? Schon was gefunden, was du an der Stadt magst?
Zumindest gibt es ja hier auch Wasser. Also die drei Städte, in denen ich mich bewege, eint, dass sie Wasser haben. Hamburg, Berlin und Köln. Aha. Und ich war auch früher tatsächlich schon in Köln. Ich bin ja schon viel rumgereist und auch beruflich beim WDR gewesen, beispielsweise einige Jahre.
Kannst du alten Freunde wieder anrufen?
So neu. Ja, genau, genau. Ich habe immer so überall Freundinnen und Freunde oder alte Kollegen, mit denen man sich mal auf ein Käffchen treffen kann. Also deswegen bin ich das eigentlich gewohnt. Ja. Es ist schön, einfach mal wieder da zu sein.
Aber dieses Ankommen, eben auch in einem neuen Land, war ja eine Herausforderung für deine Eltern. Du setzt das jetzt beruflich fort, immer wieder neu ankommen und sich neu etablieren. Pina Atalay ist heute unser Gast im hr3 Sonntagstalk. Schwimmen muss man selbst. Wie ich als Arbeiterkind den Weg ins deutsche Fernsehen fand, das wird eben auch unser Thema heute sein. Ich freue mich, dass du da bist und gleich reden wir weiter.
Pina Atalay, 7 Jahre lang Moderatorin eines der erfolgreichsten Nachrichtensendungen in unserem Land, den Tagesthemen. Und anders als die Tagesschau-Sprecherin, ausgestattet mit mehr Kompetenzen, schreibst du selbst das, was du sagst und liest nicht nur Nachrichtentexte vor. Richtig, Pina?
Genau, also das ist der Unterschied zwischen Nachrichtensprecherin und Nachrichtenmoderatorin, was ich eben bin und schon immer war, dass wir eben selbst schreiben. Und das ist jetzt auch bei RTL Direkt oder RTL Aktuell so. Ich bin verantwortlich für meine Texte. Und natürlich hat man immer noch mal das 4- oder sogar 6-Augen-Prinzip, ne, dass drüber geguckt wird, weil mir kann auch mal eine Zahl falsch durchrutschen. Aus einer Million wird man eine Milliarde im Stress. Und deswegen natürlich braucht man da quasi geistigen Support. Aber im Prinzip ist man vor allem, was auch Interviews angeht, die führe ich ja dann 1:1 selbst. Bei RTL Direkt stehen die direkt bei mir im Studio. Und da muss ich natürlich gewappnet sein. Da bringt es nichts, wenn einem einer irgendwas aufschreibt. Das muss ich natürlich alles recherchiert haben und im Kopf haben.
Du hast Radioerfahrung, angefangen mit einem Volontariat bei Radio Lippe. Du warst bei Radio Antenne Münster, im NDR-Studio in Osnabrück, noch bei einem privaten Lokalfunk, glaube ich, dazwischen. Dann bei Cosmo TV im WDR, dann bei den Tagesthemen, beim ARD Brennpunkt, als Reporterin und Journalistin auch bei der Phoenix-Runde. Wenn du jetzt in ein Studio kommst, was ist das oder in die Redaktionsräume, das, was dich immer noch begeistert an deinem beruflichen Alltag?
Es ist doch irgendwie ja auf eine Art gleich, das kennst du bestimmt auch, dass man so, ne, das riecht manchmal ähnlich durch die Technik und man hat dann irgendwie, ja, das Licht ist ähnlich und so, aber trotzdem ist es immer wieder spannend, weil ich muss mir quasi oder will mir das Studio immer so aufs Neue erobern. Das ist ja dann so das neue Wohnzimmer, aus dem ich quasi in die Wohnzimmer der Zuschauerinnen und Zuschauer schalte. Und es ist schon so, dass ich dann so ein Zuhausegefühl da bekommen will, ja, da gehöre ich jetzt hin. Und das ist jedes Mal wieder spannend.
Wie legst du deinen Teppich aus oder deine Vorhänge? Oder bei türkischstämmigen Freunden weiß ich natürlich, dann kriegt man immer gleich ein Duftwasser auf die Hände. Dann hat man auch den Duft der Familie dann dabei. Es gibt vielleicht was zu essen. Wie eroberst du dir deinen Raum?
Also das Erste, was ich immer mache, ist erstmal dem Team Hallo sagen, mich vorstellen, bei allen nach dem Namen fragen und zu sagen, du, wo kann ich denn mich hier hinstellen, wo ist die Position, welche Kamera ist meine, also wirklich erstmal 1000 Fragen, wer gehört hier wozu. Also ich muss dann immer so ein bisschen wissen, wie funktioniert denn das hier. Und dann brauche ich aber eigentlich auch keine Probe, also ich bin dann so relativ zügig dabei.
Aha. Und du bist aber auch jemand, der auf jeden Fall selten Aufregung ausstrahlt. Hast du die trotzdem? Du wirkst ja immer sehr gechillt und eher.
Ja, das ist, glaube ich, so eine, ich nenne das immer so eine angespannte Gelassenheit. Also ich bin natürlich, habe ich einen gewissen Adrenalinspiegel, den muss ich auch haben, ja, weil sonst in so einem Interview, vor allem musst du ja total auf Zack sein und mitkriegen, wenn irgendwas passiert. Da kann ich da nicht so schläfrig da vor mich hinstehen, aber ich habe mit der Zeit gelernt und das ist, glaube ich, die Erfahrung der ja schon fast Jahrzehnte, ich habe ja echt, wie gesagt, so jung angefangen, dass ich mich so einigermaßen auf mich verlassen kann und weiß, es wird hier schon. Und dann denke ich immer, hey, es ist Fernsehen. Also es kann mal was schief gehen, das ist dann doof, aber es ist jetzt nicht so dramatisch, als wäre ich Ärztin. Ja, also ich versuche mich dann immer so ein bisschen
runterzugehen. Das ist unser Schutz, immer der Satz, den wir alle sagen. Am Ende, klar, operieren wir natürlich nicht am offenen Herzen und trotzdem trägst du ja auch Verantwortung mit deinen Fragen, die du vielleicht im Rahmen einer Bundestagswahldebatte dann stellst. Das kann ja auch Wähler und Wählerinnen beeinflussen. Also es ist ja auch Verantwortung, gesellschaftspolitische Verantwortung.
Das stimmt. Also gerade beim Triell, das war ja mein erster Ausschlag bei RTL, habe ich mich natürlich akribisch vorbereitet. Ja? Also da war klar, da darf kein Fehler passieren. Und dennoch, glaube ich,
alle Augen auf Pina,
gut.
Ja?
Ja, all eyes on me, genau. Irgendwie nach dem Wechsel die erste Sendung und dann gleich ein Triell, gleich irgendwie mit 5,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Und dennoch ist bei mir immer so ein bisschen das Gefühl, das ist ein Handwerk. Journalismus ist ein Handwerk, das habe ich gelernt. Und dann aber auch zu seinen Fehlern zu stehen, ja, mhm. zu sagen, okay, da habe ich echt doof nachgefragt oder die Zahl stimmte nicht. Das gebe ich dann auch zu und dann ist gut.
Mhm. Aber du klar, hast es gut gemacht und du hast es überstanden und das ist dann ja genau. auch ganz gut zu wissen, dass man so hohe Hürden, wie du gerade sagst, gleich für den Einstand nach dem Wechsel, da haben natürlich alle auch hingeguckt, da war der Druck sicherlich groß zu gucken, genau, wie macht sie das denn jetzt? Aber du kennst ja eben Extremsituationen, natürlich, wenn man nochmal an deinen Interview denkt, damals mit dem türkischen Ministerpräsidenten Yildirim. Da ging es um Deniz Yücel, einen journalistischen Kollegen von der Weltgruppe, der im türkischen Gefängnis saß. Aber das heißt, wenn man eh schon sich akribisch vorbereitet für solche Ausnahmeinterviews, dann legst auch du nochmal eine Schippe drauf, oder?
Genau. Also das muss man schon sagen, ne? Das sind dann schon besondere Interviews und du hast das Wort Verantwortung eben genutzt und das stimmt ja, ne? Also ich habe eine Verantwortung dem Gesprächspartner gegenüber, ich sollte doch bitte gut vorbereitet sein und vor allem meinen Zuschauerinnen und Zuschauern, das muss einfach fundiert sein, was ich da mache. Und ja, gerade diese Geschichte da in der Türkei, da sind wir irgendwie mit einer Kollegin kurz hingeflogen, sonst wo in den Osten der Türkei und haben dann so einen Slot, um dieses Interview zu führen und sind ja dann mit der Nachricht zurückgekommen oder ich, dass Deniz Yücel freikommen wird. Mhm. Das war natürlich ein ganz besonderer Moment und das ja, vergisst man auch nicht so schnell. Ich habe ja danach auch noch eine Doku mit ihm gemacht für ja. die ARD. Und da bereite ich mich natürlich irgendwie tausendfach vor. Und dennoch versuche ich, und das finde ich total wichtig bei uns, das machst du ja auch, einfach zuzuhören. Das ist unser Job. Man kann nicht alles vorbereiten. Ich war nicht darauf vorbereitet, ehrlich gesagt, dass er sagt, der kommt frei vermutlich. Ja, da dachte ich, wie? Moment.
Das hat mich überrascht. War jetzt nicht im Drehplan drin, genau, aber umso genau. besser. Ja, gut. Ja, genau. Und diesen Überraschungsmoment, auf den dann eben wie so ein Hochleistungssportler schnell reagieren zu können, das kannst du natürlich. Und du bist offensichtlich jemand, die Wiederholungen für einen längeren Zeitraum nicht so mag. Also bei aller Professionalität für Fernsehen und Radio, jetzt bist du auch Autorin. Wir steigen gleich ein in dein Buch. Schwimmen muss man selbst. Gleich mehr mit dir, liebe Pina Atalay. Guten Morgen, ihr lieben Adventskerzen und Hanukkah-Kerzenanzünder und Anzünderinnen. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und mein Gast ist heute Pina Atalay. Sie hat es unter die Besten im deutschen Journalismus geschafft, hat unter anderem 7 Jahre lang die Tagesthemen im Ersten moderiert und ist jetzt bei RTL aktuell im Team. Und das, sagt sie selbst, hätte eigentlich auch ganz anders laufen können, weil eben auf sie vieles zutrifft, was Karriere und Ausbildung in unserem Land erschwert. Sie ist ein Dorfkind, sie ist ein Arbeiterkind, sie ist Kind türkischstämmiger Eltern. Pina, woran hast du denn gemerkt, dass du nicht so gesehen wirst mit all deinen Talenten und Potenzialen vielleicht wie andere Kinder, dass du es schwerer haben wirst, deine beruflichen Ziele zu erreichen?
Also tatsächlich, das, was du zusammengefasst hast, dieses Gesamtpaket macht es am Ende aus, dass Kindern, die gerade irgendwie aus einem anderen, ich sag mal, Milieu kommen, also dem Arbeitermilieu, dann noch ausländische Wurzeln und so weiter und eben auf dem Dorf groß geworden, weniger zugetraut wird. Also das hat sich so ein bisschen festgemacht, zum Beispiel, als ich dann von der Grundschule auf eine weiterführende Schule sollte, hatte ich im Prinzip, ich war jetzt nie eine Einserkandidatin, aber okay Noten auch fürs Gymnasium. Und Kinder, die gleichen Noten hatten, sollten ganz selbstverständlich aufs Gymnasium. Und bei mir war dann eher so, vielleicht doch lieber real oder mal sehen, ob sie das schafft. Und meine Mutter hat das dann quasi erkämpft, dass ich zum Gymnasium ging und da hatte ich nie Probleme. Das ist bestimmt gar kein böser Wille gewesen, ja, aber das zeigt so ein bisschen, dass es schon von klein auf losgeht, dass man in Schubladen gesteckt wird.
Und es ist vor allen Dingen etwas, was nicht offen ausgesprochen wird, was nonverbal läuft und sehr, sehr subversiv.
Ja, und vor allem ja auch mit so einem gewissen Druck vielleicht, ne, den auch Eltern dann verspüren, weil ich als Kind habe das gar nicht fassen können. Also ich wollte einfach nur mit meinen Freundinnen auf die Schule gehen. Ich habe ja gar nicht verstanden, was hätte es jetzt für mich geheißen, wenn ich auf die Haupt- oder Realschule gegangen wäre. Was ja auch nicht schlimm ist, ja. Aber ich wollte nun mal dahin. Und deswegen, das ist schon schwierig, da sich irgendwie durchzusetzen.
Die aktuelle Regierung hat ja als Teil ihres Programms auch nochmal genannt, Herkunft darf kein Hindernis sein für Karrieren in unserem Land. Das sagt sich so leicht und trotzdem hast du ja andere Erfahrungen gemacht und auch viele, die du interviewt hast und darüber tatsächlich nochmal geschrieben. Ich würde nochmal gerne zurückkommen auf deine Eltern, die es ankommen in einem neuen Land. Wie wird darüber erzählt in der Familie? Als Erfolgsgeschichte, als Geschichte mit einer Achterbahnfahrt mit Höhen und Tiefen oder als ein sehr steiniger und schwieriger Weg?
Es waren, glaube ich, schon eher die Höhen und Tiefen. Also ich muss sagen, ich finde es unglaublich mutig von meinen Eltern, überhaupt die erste Gastarbeitergeneration, die sogenannte Gastarbeitergeneration, die sich da aus dem Nichts aufgemacht hat, in ein Land, dessen Sprache sie nicht kannten. Und ich meine, damals, wir sprechen von 60ern, 70ern, war noch nichts mit Smartphones und so, ja, die waren dann wirklich weg. Und bei meinen Eltern war es so, dass sie das Glück hatten, sagen sie zumindest auch, dass sie in einen kleinen Ort kamen. Ne, eben Bösingfeld, wo ich dann auch groß geworden bin. Sie kam aus der
Entschuldigung,
Großstadt.
Entschuldigung für
Istanbul.
Alle, die nicht sofort wissen, Pina, ja,
wo das jetzt ist. Man nicht.
Durch deine Prominenz wird das natürlich anders und irgendwann wirst du natürlich auch Ehrenbürgerin dieser
ja,
Stadt.
Hallo?
Aber ist das Ostwestfalen oder ist das noch weiter?
Ostwestfalen-Lippe.
Lippe,
Entschuldigung. Lippe, natürlich. Ja, genau, der Kreis Lippe. Also vielleicht manchen sagt es dann zwischen Bielefeld und Hannover.
Ja, genau.
So am Teutoburger Wald, genau. Und dem Weserbergland da so in der Gegend.
Das Power-Epizentrum ist das natürlich.
Ja, da kommt ja auch der ehemalige Kanzler Gerhard Schröder her oder auch Bundespräsident Steinmeier, alle aus dem Kreis Lippe.
Wenn wir uns jetzt alle vorstellen, wir würden unsere Koffer packen mit einem großen Traum, viele erleben das ja weltweit, die auf der Flucht sind und trotzdem... Wenn es die eigenen Eltern oder eben Großeltern erlebt haben, ist es ja noch etwas anderes. Haben sich die Erwartungen erfüllt und welche Erwartungen hatten sie?
Ich denke schon, dass sie sich erfüllt haben, weil ihre Erwartung war eigentlich, dass es ihnen besser geht im Sinne des sozialen oder finanziellen Status. Ne, also, dass sie eine Chance haben quasi mit ihrem Handwerk, das sie erlernt hatten, Tischler und Schneiderin, dass sie damit quasi erfolgreich sein können in Deutschland. Und das hat geklappt. Sie hatten gute Jobs und waren da happy mit. Trotzdem blieb natürlich immer der Beigeschmack und natürlich auch das Vermissen der Verwandten. Mhm. Ja, also so dieses entfernt, weit weg sein. Deswegen habe ich das Gefühl, dass gerade die erste Gastarbeitergeneration häufig zwischen den Welten so ein bisschen hängt. Mhm. Ne? Also man ist nicht mehr ganz da, aber auch nicht ganz hier. Und für sie war auch wichtig, dass wir Kinder, ich habe eine Schwester, eine ältere, dass wir beiden einfach Chancen haben oder bessere Chancen haben. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir das erfüllen konnten, ja, dass sie dann irgendwie auch sagen, gut, die haben was einigermaßen Ordentliches gemacht.
Ich glaube, bei dir kann man Haken hintermachen, bei ihnen sagen, hat, glaube ich, ganz gut geklappt und
ja,
bei deiner Schwester auch.
Auch, ja, sowieso.
Und das mit einem nicht ganz so brillanten Abi-Durchschnitt, nur dass sich alle mal entspannen, die vielleicht gerade schon fürs Abi im Frühjahr lernen.
Und noch nicht mal studiert, ja. Also ich will ja immer kein Vorbild für Jugendliche sein. 3,2 Abi-Durchschnitt und kein Studium.
Ja, läuft
aber
bei dir.
Läuft, genau. Einfach ignorieren. Aber nee, studiert ist toll. Soll alle machen. Aber ich glaube, für meine Eltern war das manchmal aber auch hart. Also ich habe ja, wie gesagt, so jung angefangen und dann habe ich dann irgendwie so einen festen Vertrag gehabt beim Radio und war da irgendwie Frühmoderatorin, Chefin vom Dienst, alles, was man haben will. Und habe da gesagt, ich kündige das jetzt und werde Freie im NDR-Studio Osnabrück. Und die dachten so, oh Gott, was macht sie schon wieder, ja? Was macht sie? Du kannst doch jetzt nicht als freie Mitarbeiterin da irgendwie nach Osnabrück. Doch, doch, super. Und sie haben irgendwann gelernt, okay, sie hat das im Griff, lassen wir sie mal machen. Aber
es gab aber eben auch eine Mutter mit einem starken Rückgrat, muss man sagen, gerade nochmal bei der Diskussion mit der Lehrerin. Es gab eben auch eine Offenheit in der neuen Gesellschaft, die Kinder laufen zu lassen und nicht einzuschließen in dem Kreis des Bekannten. Darüber würde ich gleich ganz gerne nochmal reden, weil deine Eltern waren da, glaube ich, im Verhältnis zu vielen Eltern und Großeltern meiner Freunde dann doch nicht so streng. Und Oma Knaup muss gleich zu Wort kommen.
Oma Knaup, genau. Der Pfefferminztee.
Ja, Pina Atalay, gleich mehr mit dir.
Wir kennen meinen heutigen Gast im hr3 Sonntagstalk als Moderatorin, als Nachrichtenjournalistin bei den Tagesthemen, neuerdings bei RTL. Sie ist eine Kollegin, die Fragen stellt, die informiert ist, die recherchiert, die aber eben auch nachfragt und jetzt in einer neuen Rolle, Pina Atalay als Buchautorin. Sie hat ihren Weg aus der Arbeitersiedlung vom Arbeiterkind ins deutsche Fernsehen aufgeschrieben. Wir reden drüber im hr3 Sonntagstalk. Pina, warum ein Buch?
Das schwelte immer so ein bisschen in mir. Also ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Man denkt dann immer so in so Abständen, teilweise von Jahren, ja, denkt man irgendwie so, Mensch, diese Geschichte, das ist so spannend oder es passiert irgendwie gesellschaftspolitisch was. Und ich denke, Mensch, da muss man doch jetzt mal was machen. Und es war so in der Corona-Pandemie-Krise, ich meine, sie ist ja immer noch, ja, aber als es begann, als es dann so um Diskussionen ging, wie Kinder aus sozial schwierigeren Verhältnissen abgehängt werden und auch Kinder, die eben dann teilweise kein Deutsch mehr konnten nach ein paar Monaten ohne Schule und Kita vernünftig, kam mir nochmal so dieser Gedanke, ja, und dann auch so die Working Class, die alles am Laufen hielt. Was heißt das eigentlich, aus dieser Arbeiterklasse zu kommen? Und so habe ich dann entschieden, Mensch, ich schreibe das jetzt auf. So ganz viele Gedanken, die schon lange in meinem Kopf schwirrten. Und mir war aber ganz wichtig, dass es nicht nur um mich geht. Da war ich so ganz journalistisch oder bin ich, weil ich das fast langweilig fände, nur über mich zu sprechen, habe ich eben viele Interviews geführt.
Aber vielleicht wäre es auch ganz spannend gewesen, noch weiter zu gehen an die eigenen Punkte. Interviews können ja auch immer eine gute Brücke sein, dann weniger von sich zu erzählen.
Ja, aber ich fand es gerade spannend, weil ich glaube, dass gerade über dieses Arbeiterkind-Ding so wenig gesprochen wird. Also ich merke jetzt, dass mich ganz viele ansprechen, du, ich bin eigentlich auch ein Arbeiterkind. Mhm. Ne? Oder ich, meine Eltern, also das wird irgendwie selten erzählt. Oder bei
Was
Elke
ist denn ein
Bühnenbänder,
Arbeiterkind?
Vielleicht nicht.
Wenn wir sagen 2021 und das vergleichen mit den Jahren Anfang der 70er, als deine Eltern hier angekommen sind. Also du hast gerade gesagt, als Schreiner und als Näherin.
Ist, glaube ich, immer noch vergleichbar. Also jetzt heißt es irgendwie so ein bisschen Neuenglisch, Deutsch, Engdeutsch, Deutsch-Englisch, Working Class. Aber es sind im Prinzip diejenigen, die natürlich mit ihrer harten Hände Arbeit teilweise nicht genug verdienen und die eben andere Chancen haben, ja, vor allem deren Kinder, weil dann nicht das Studium schon mal programmiert ist, weil irgendwie der Austausch, was weiß ich, mal in die USA für ein Jahr ist eigentlich nicht drin. Ein Laptop ist vielleicht nicht drin, iPad. Also so ganz normale Sachen, die für viele normal sind, sind eben nicht normal. Ja, und ich glaube, dass das gar nicht so ein Riesenunterschied ist, dass wir da immer noch diese Probleme haben. Und deswegen will jetzt ja die neue Regierung, sagt jetzt Mindestlohn 12 € die Stunde, aber das wird ja nicht reichen.
Nein, das wird nicht reichen und das haben wir, ich meine, wir haben eigentlich gedacht, wir führen das Gespräch jetzt vielleicht schon am Ende der Pandemie, aber wir sind ja mittendrin. Ja. Gesellschaftspolitisch war das ja nochmal ein ganz, ganz großer Augenöffner, also für viele, die vielleicht vorher nochmal Klebstoff an den Wimpernrändern dann tatsächlich hatten, um zu sehen, es gibt einen Unterschied, wessen Eltern können mit unter die Arme greifen beim Homeschooling, wer hat selbstverständlich eben einen Router und den Laptop tatsächlich zu Hause und Zugang eben auch an einer Schule, in der es vielleicht schon E-Mail-Adressen gibt und Lehrer den Unterricht problemlos und sofort digital gestalten können. Ist das nochmal ein Bruch gewesen, der für dich auch sehr auffällig war? Oder machst du das an anderen Punkten fest, dass wir bei Karrieren eigentlich gar nicht wissen, welch steinigen Weg hat vielleicht jemand hinter sich, wenn die Eltern nicht aus einem typischen Bildungsmilieu dann kommen?
Schon beides. Also es war so ein bisschen quasi ausschlaggebend, die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen, dass ich gesagt habe, okay, da muss man jetzt mal drüber schreiben und eben so ein bisschen Augen öffnen. Und auf der anderen Seite sind es aber ja immer noch nicht genügend Karrieren. Wir sehen das jetzt in der Diskussion um Cem Özdemir von den Grünen. Wenn wir uns jetzt die neue, mutmaßlich neue Regierung angucken, die Ampelregierung, dann ist da jetzt mit ihm genau ein Mensch, der irgendwie eine Migrationsgeschichte, eine offensichtliche hat, ja, türkische Gastarbeitereltern. Und das ist ja immer noch nicht normal. So, das ist dann voll das Ding. Und das ist der erste. Und man denkt so, wie kann das denn sein? Der erste Bundesminister, der irgendwie türkische Wurzeln hat bei so vielen, die hier leben seit Jahrzehnten. Oder meinetwegen griechisch oder italienisch oder wie auch immer. Also es ist eben immer noch nicht normal sozusagen. Und ich merke ja bei mir selbst, wenn es dann um mich geht, dass das dann oft im Vordergrund steht, türkische Migrationsgeschichte. Dann sage ich, wann ist das denn endlich mal egal? Ja, also wann ist das völlige Normalität, welche Religion, welche Herkunft, welche sexuelle Vorlieben, es ist doch egal. Mein Wunsch ist, im Prinzip ist es Chancengerechtigkeit, Chancengleichheit. Also, dass eben nicht ausgesiebt wird schon ganz früh nach bestimmten Kriterien, nämlich Arbeiterkind, Migrationsgeschichte oder Ähnliches, sondern dass diese Kinder eben von vornherein so gesehen werden, wie sie sind. Ich habe das in dem Buch alternative Leistungen genannt. Also, dass man auch mal sieht, was machen die eigentlich zu Hause? Wie sind die Zuhause-Umstände? Wie werden diese Kinder groß? Und das auch mal mit anzurechnen sozusagen. Mal zu fragen, warum schreibst du hier so schlechte Noten oder kommst nicht mit? Und nicht zu sagen, ja, ich meine, ne, ist ja klar, kommt aus einem bildungsfernen Haushalt, kann nichts werden, so ungefähr. Ich glaube, das ist oft so ein Schnitt im Kopf, den manche haben.
Dass und sie damit verzichten denken. Wir auch auf potenzielle Talente, absolut, die einfach verschüttet bleiben und gar nicht entdeckt werden, weil das Elternhaus eben vielleicht nicht schafft, sie zu schürfen. Das ist ja das im Grunde, was dann unserer Gemeinschaft am Ende eigentlich fehlt.
Genau, das ist Potenzial, was verpufft. Und es muss ja nicht jeder irgendwie, ich finde dieses Wort Karriere oder es geschafft haben, ne? Darum geht es halt nicht immer so richtig. Was heißt das eigentlich? Ich hadere auch mit diesem Begriff im Buch, auch bei meinen Interviewpartnerinnen und Partnern sagen die immer, was heißt es denn überhaupt, wie ich es da oder dahin geschafft habe? Aber zumindest die Chance zu bekommen und zu wissen als Kind, ich werde jetzt nicht getrennt betrachtet, sondern ich habe jetzt erstmal die gleiche Chance, vielleicht kriege ich es hin, vielleicht nicht. Aber diesen Druck mal rauszunehmen, dass diese Kinder einfach eigentlich spüren, dass sie nicht für was anderes vorgesehen sind. Das würde ich mir ja, erhoffen.
Wir reden gleich weiter. Pina Atalay, mein Gast heute im hr3 Sonntagstalk. Freue mich, dass du heute Zeit hast für uns.
Ebenso, bis gleich.
Ein besseres Leben zu haben, auch und gerade für die Kinder. Und das heißt, lass sie teilhaben, eintauchen. Meine Eltern haben das früh begriffen. Ich war schon als Kind Teil der christlichen Mehrheitsgesellschaft und wurde nicht von ihr ferngehalten. Wurde ich zu einem Kindergeburtstag eingesessener deutscher Familien eingeladen, wo Topfschlagen oder Heißwürstchenessen auf dem Programm standen, war ich selbstverständlich dabei. Das schreibt mein heutiger Gast, die Journalistin Pina Atalay, in ihrem Buch »Schwimmen muss man selbst«. Dieses »Selbstverständlich«, warum das eben nicht der normale Weg, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, war, dass eben das türkische Gastarbeiterkind auf dem Kindergeburtstag der einheimischen Deutschen zu Gast ist. Pina, das überrascht mich jetzt ein bisschen.
Also ich versuche das immer so zu beschreiben, dass das bei den Eltern, glaube ich, oft gar nicht so ein böser Wille ist, sondern etwas, was so ein bisschen Angst macht. Ne? Also aus dem Gewohnten, was man selber kennt, wie man selbst groß geworden ist, entsteht auf einmal was ganz anderes. Traditionen, die man nicht kennt. So ein Kindergeburtstag läuft eben in der Türkei dann anders ab oder als bei uns jetzt hier in Deutschland. Von daher versuche ich das immer erstmal so zu sehen. Das macht ein bisschen Angst. Und meine Eltern waren aber sehr pragmatisch, weil das sind meine Freundinnen gewesen und gesagt, Mensch, natürlich gehst du dahin, ja? Obwohl sie auch ein mulmiges Gefühl vielleicht hatten, weil sie es nicht kannten und nicht wussten, was ist denn, was machen die denn da jetzt, ja? Und trotzdem haben sie das immer alles gemacht. Oder wie gesagt, so Schweinefleisch ist ja bei vielen Muslimen eher nicht. Meine Eltern sind da auch ganz pragmatisch, haben gesagt, wenn es eine Wurst beim Schlachter gibt oder ein Heißwürstchen, dann gibt es das halt so. Und da bin ich ihnen sehr dankbar.
Und ist das auch etwas, was du sagst eben in deinem Buch oder nach all den geführten Gesprächen eben auch zu plädieren für diese Offenheit bei Familien, die neu ankommen in diesem Land?
Würde ich mir wünschen. Also es ist bestimmt oft schwierig. Und ich finde, es darf jetzt auch nicht irgendwie mit so einem Holzhammer, ja, du musst jetzt das und das machen, weil ich glaube, das funktioniert auch nicht. Also wenn man sich selbst in die Lage versetzt, auf einmal in ein Land zu gehen, in dem man noch nie war, das man nicht kennt, mit völlig anderen
kulturellen Geflogenheiten. Wären wir auch vorsichtig.
Ja. Genau, wären wir auch vorsichtig. Ich meine, nicht umsonst hängen Deutsche dann auch auf Malle zusammen rum, ja, und das ist nur Malle. Also von daher, es ist so ein bisschen...
Malle ist
oder auch
nur
wenn
Malle.
Man sitzt, ja, es ist am Ende ist es erstmal Mallorca und nicht irgendwie so völlig weit entfernt. Oder ich weiß nicht, ich vergleiche es immer so, Hamburg und München. Also jemand, der aus München, weil mir so traditionell ewig groß geworden ist, nach Hamburg zieht und da ist auf einmal alles anders und sich total freut, wenn er seine Weißwurst wieder in München kriegt. Ja? Das ist ja was ganz Natürliches. Und das auch mal anzunehmen, aber eben offen zu sein. So. Und da muss man aber auch die Leute vielleicht auch ein bisschen an die Hand nehmen, ein bisschen die Ängste nehmen und ja. Und Kinder sind da ja einfach offener. Die machen halt
das
einfach.
Stimmt. Und ich würde gerne aber noch mal einen Blick mit dir werfen auf die Sprache. Also wir haben sie eben schon angekündigt, die Oma Knaub war so eine Art Nachmittagsbetreuung, ne? So würde ich das mal nennen.
Genau,
wenn
so
die Mama gearbeitet hat und dein Vater auch noch unterwegs war, dann war sie die Tagesmutter. Was hat diese Frau mit Sprachkompetenz zu tun?
Also Oma Knaub war quasi die Deutschquelle für mich, weil... ich schon sehr, sehr klein, also als ich klein war, zu ihr gegangen bin, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, aber als Kleinkind tatsächlich, weil damals gab es ja noch keine Kitas, da ging man ja erst irgendwie mit 3, 3,5 in den Kindergarten und meine Eltern haben beide immer gearbeitet und gut, meine Schwester ist älter als ich, die sprach natürlich auch Deutsch, aber so meine erste Quelle, mit der ich den ganzen Tag Deutsch sprach, war da meine Omi, Oma Knaub und das war natürlich super, weil das war für mich zu Hause, gab es das Türkische, das Deutsch mit meiner Schwester, die aber auch noch klein war. Und dann halt so dieses alteingesessene Deutsche, die einfach da war. Und für mich war das völlig normal.
Und
dadurch
hast,
hatte ich nie Sprachschwierigkeiten.
Ja, und du hast aber trotzdem nochmal gesagt, du hast dann versucht, auch beide Sprachen zu trennen. Also viele mixen dann ja beide Sprachkenntnisse und dann gibt es eine dritte Sprache im Grunde.
Da gab es immer Ärger.
Ja, da gab es bei ihr
mixen
Ärger. Also,
genau.
Und du hast nochmal gesagt, diese Tagesmutter war im Grunde so ein bisschen was wie so ein Schlüsselloch, ein deutscher, gewöhnlicher deutscher Alltag außerhalb der Arbeitersiedlung. Was waren denn so Bilder, die du im Kopf hattest, wenn du an diese Oma Knaub denkst, die du dann vielleicht auch mit deinen Eltern diskutieren konntest oder die zurückgebracht hast?
Ja, was schon anders war, war überhaupt, wie sie wohnte. Also wir wohnten in so einem Sozialbau, das war jetzt nicht dramatisch, das hört sich immer so, ne? Also irgendwie so, war ein kleines Haus, aber eben eher jetzt nicht das schicke Einfamilienhaus oder ein Reihenhaus. Und Oma Knaub hatte so ein süßes Häuschen mit einem netten Garten, hatte da irgendwie Vögel im Garten und eine Schildkröte, um die durfte ich mich kümmern. Ich weiß gar nicht, was mit der passiert ist. Und das war also
die
irgendwie
werden doch
so
sehr
so
alt, die lebt bestimmt da immer.
Ja, hoffentlich, das wäre schön. Die habe ich immer mit Salatblättern gefüttert. Dann hatte sie selber Enkel und Kinder, die wohnten dann oben, die bekam ich immer mit. Und Ich glaube einfach, dass das so ein bisschen was geöffnet hat. Also ich kam quasi so aus meiner Straße, aus meinem Umfeld raus, obwohl ich ja nur nicht in einem Ghetto oder so groß geworden bin. Ja, aber trotzdem waren so zwei Zuhauses, die unterschiedlich waren.
Du sagst ja, dieser Begriff der sozialen Milieus ist einer, den du eher ungern benutzt. Mhm. Denn der eine schließt den anderen dann ein bisschen aus. Kannst du das nochmal erklären?
Ja, weil ich finde, dieses Wort soziales Milieu, man denkt an was Negatives eher. Ne? Also das hat eher so einen Beigeschmack. Und ich finde einfach, ich bin ja nicht so unterwegs, dass ich sage, oh Gott, das ist ganz schrecklich, wie ich groß geworden bin. Im Gegenteil, ne? Es war alles gut, ich hatte eine schöne Kindheit. Und ich möchte nicht, dass das so behaftet ist, weil das ja Teil des Problems ist, dass das sozusagen so minderwertig angesehen wird vielleicht. Ja, das hört sich jetzt hart an, aber dass es oder auch eine Minderheit darstellen soll, was es ja gar nicht ist. Und ich möchte halt einfach nur, dass quasi die Schwierigkeiten, die damit verbunden sein können, erkannt werden und verändert werden. Mhm. Ne, dass irgendwie ein Kind eben nicht da stehen soll und nicht ins Freibad kann, weil es irgendwie die 2,50 nicht hat.
Ja. Also dass man auch, kommt man aus dem Milieu der Arbeiterklasse eben auch aufstiegsorientiert eben gucken kann auf die Ziele, die man sich selber steckt und auf die Träume, wenn man es möchte, genau.
Wenn man es möchte. Also es ist ja auch völlig okay zu sagen, ich will das gar nicht.
Nein, man macht seine Ausbildung und bestreitet sein Leben. Das ist ja das, was wir mit Millionen Menschen, was wir alle machen. Ja? Also wir reden jetzt nicht von der ganz großen Karriere, aber wir reden von einem großen Gast heute, Pina Atalay. Und gleich sprechen wir nochmal weiter über dein aktuelles Buch. Schön, dass du da bist.
Viel Geld war nicht da in der Familie. Nicht mal eben ein Kurztrip nach Italien in den Frühjahrsferien, Skiferien oder ein aufregender Sommerurlaub. Die Familie musste eben immer aufs Geld gucken. Dazu die Eltern als sogenannte Gastarbeiter aus der Türkei gekommen. Sehnsucht hatten die Eltern immer nach Heimat, nach Familie. Also die Sommerurlaube entsprechend bei Oma und Opa, bei den Cousins, Cousinen in der Türkei. Wo war das für dich, liebe Pina, eine Bereicherung oder hast du das eher als Einschränkung empfunden, immer an den gleichen Ort dann in den Sommerferien zu fahren?
Also ich habe das als Kind gar nicht so empfunden. Ne? Das war für mich schön. Wir sind immer jedes Jahr eben in die Türkei gefahren, dann auch echt lang, so für 4-5 Wochen und haben da quasi alle abgeklappert, waren am Meer, waren auch immer im Hotel. Meine Eltern haben immer fleißig gespart. Aber natürlich merkte ich so als Jugendliche dann irgendwie, während die anderen so nach genau Rom fliegen, fahren oder irgendwie nach Schweden und mir von irgendwelchen Schären erzählen, dachte ich mir so, okay, kenne ich alles in der Theorie.
Doch, aber die Schere kanntest du von deiner Mutter aus der Nähschule.
Das stimmt, genau.
Aber das waren andere Scheren.
Und ich konnte sogar damit umgehen, ja. Ich habe ja im Laden geholfen, genau. Und da ist natürlich eine Horizonterweiterung, wenn man dann selber auch mal reisen kann. Man muss es ja nicht übertreiben, aber auch da so die Möglichkeit zu haben, mal zu sagen, Mensch, komm, wir machen mal so ein Wochenende und wenn es nur wie, also was heißt nur, aber so irgendwie Nachbarland ist, ja. Und das ist natürlich da nicht drin und viele können ja gar keinen Urlaub machen. Also es gibt sehr, sehr viele Menschen, die gar nirgendwo hin können.
Ja, das heißt, du hast deine Eltern auch immer arbeitend erlebt, ne?
Ja, die haben immer gearbeitet. Wir haben ihnen irgendwann, meine Schwester und ich, zur Silbernhochzeit vermutlich, eine Reise nach Paris geschenkt. So, da waren sie das erste Mal außerhalb sozusagen Deutschlands und überhaupt und Türkei mal woanders. Und das wurde mir dann so bewusst, ja, wie für uns war es dann mittlerweile normal, wir waren dann so überall und nirgends, dass das für sie auch was Besonderes ist. So, und das ist für Kinder natürlich immer schön, weil das so ein Augenöffner ist.
Und sie haben gespart. Also das schreibst du ja auch nochmal in deinem Buch sehr deutlich. Das hat mich auch nochmal berührt, weil uns das heute eben mit unseren Berufen vielleicht gar nicht auch so klar ist, ja, was es heißt, sich selbst was vom Munde abzusparen, damit eben die Kinder vielleicht dann doch mal Mickey Mouse Abo-Heft, hast du gesagt, oder eben der Markenpulli oder die Reitstunde war es, glaube ich, bei dir, dann tatsächlich eben auch haben kann. Also deine Eltern haben nicht nur ihr Land verlassen, sondern auch hier dann nochmal unter extrem sparsam gewesen zu sein, um den Kindern alles zu ermöglichen.
Ja, sie waren da ja auch fast diszipliniert. Ne? Mhm. Also ich finde, da gehört so viel Disziplin zu. Wir waren ja nicht arm. Also Arbeiterklasse heißt ja auch nicht arm sein, das finde ich auch immer wichtig, dass man, die waren ja beide Facharbeiter und haben auch ganz gut verdient, ne? Das war jetzt nicht irgendwie am untersten Limit, aber natürlich bist du einfach eingeschränkt. So, und dann wohnst du in einem Ort, wo dann auch viele sind, die ganz gut dabei sind oder auch schon einfach den Vorteil haben, dass sie was geerbt haben beispielsweise, ne, irgendwie in einem Haus keine Miete zahlen mussten oder so. Und wenn du so neu dazukommst, musst du ja alles neu aufbauen. Und da gab es eben auch keine Großeltern, die mal eben Kohle rüberschieben konnten. Mhm. Und deswegen bin ich ihnen da sehr dankbar, dass sie dann eher immer so die Kinder, also alles, was wir wollten, wir haben echt alles gekriegt. Ich hatte immer ein neues Fahrrad. Ich hatte irgendwann sogar ein C64, crazy, ja, einen Computer zu Hause als einzige, genau da in der Siedlung. Da hingen immer alle Kinder bei mir rum.
Und habt ihr gewartet, bis das Bild sich aufbaut?
Ja, Diana Sisters, genau so. Endlich, komm, los. Und also sie haben wirklich alles gemacht, ja. Und trotzdem, ja, war das, glaube ich, einfach für sie dann immer herausfordernd. Und das merke ich jetzt auch noch, dass ich schon auch irgendwie dann manchmal auch sage, nee, das ist jetzt hier zu teuer. Ja, also irgendwie auch natürlich so groß geworden bin. Also das kann man doch jetzt da nicht für ausgeben.
Sagt Pina Atalay über ihre Prägung als Kind aus einem Arbeiterhaushalt. Die Schauspielerin Sibyl Kekilli, die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, der CDU-Politiker Armin Laschet, Elke Büdenbender, die Ehefrau unseres Bundespräsidenten, sie allen zeigen ihre Perspektive auf die Frage, wie auch Kinder aus Haushalten gefördert werden, wo die Eltern weder wohlhabend noch gut ausgebildet oder Teil der Mehrheitsgesellschaft waren. Möglich macht das Pina Atalay, selbst Tochter eines Tischlers und einer Schneiderin. Auf ihrem Weg zur Top-Journalistin hat auch sie immer wieder gegen Widerstände kämpfen müssen. Pina, welcher Lebensweg eines anderen Arbeiterkindes hat dich denn beeindruckt? Hat dir vielleicht neue Perspektiven gegeben auf das Thema Arbeiterkind, Macht, Karriere?
Also Elke Büdenbender beispielsweise, unter einfachen Verhältnissen, bildungsferne Familie, irgendwie da auf dem Land groß geworden, sage ich mal. Oder auch ja, unser Bundespräsident Steinmeier, habe ich ja vorhin gesagt, kommt aus Lippe, also ihr Mann, der ganz ärmlich auf einem Hof in Lippe groß geworden ist und der erste in der Familie, der überhaupt mal irgendwie ein Gymnasium von innen gesehen hat. Und diese Geschichten einfach zu erzählen und dann zu sagen, das geht uns doch auch alle an. Weil manchmal wird das ja ein bisschen aus so einer Brille gesehen, na, mich betrifft es ja nicht.
Es betrifft viele, weil wir ja die Arbeitskollegen, die Nachbarn, die Freunde innerhalb der eigenen Familie es eben auch haben und da mit offenen Augen eher mit umzugehen. Aber haben alle auch eine, ich nenne das jetzt die Oma Knaub gehabt, also jemand, der dir die Hand reicht, der dir nochmal etwas anderes zeigt. Ist sowas wichtig oder geht man so einen Weg dann tatsächlich allein? Du hast dich ja auch gegenüber deinen Eltern durchgesetzt und hattest offensichtlich einen Traum irgendwo in deiner Hirnrinde vergraben und hast ja, ich muss jetzt als freie Journalistin arbeiten oder ich muss bei Radio Lippe den Vertrag unterschreiben. Also braucht man Vorbilder?
Ja, was so alle geeint hat, war schon, oder fast alle, muss ich sagen, die Familie. Also, dass die Eltern hatten, die sie schon unterstützt haben, auch wenn sie so ein bisschen Angst davor hatten. Also, man weiß ja auch immer nicht, das ist eine neue Welt, wenn das Kind auf einmal studiert und man denkt, was machten die da jetzt, ja? Oder bei meinen Eltern auf Radio, das war ja völlig abstrakt für sie. Dass aber die Eltern das immer irgendwie supportet haben, ja? Also, dann auch so dickköpfige Kinder vielleicht, zähle ich mich auch dazu. Und ja, trotzdem muss man ja eben, deswegen schwimmen muss man selbst, diesen Weg dann selber gehen. Und das kann auch anstrengend sein, weil man sich natürlich selbst auch immer wieder herausfordert. Ich musste mir sehr viel raufschaffen, was ich vorher einfach nicht hatte, sozusagen, was ich aus dem Elternhaus vielleicht nicht mitbekommen habe.
Woran denkst du da zum Beispiel?
Es war jetzt bei uns jetzt nicht so, dass irgendwie alle Tageszeitungen da rumlagen, ja, oder irgendwie deutsche Literatur im Haus war. Das gab es nicht. Natürlich hast du es durch die Schule mitbekommen und so, aber das war für mich immer ein bisschen weiter entfernt, sage ich mal. Und das habe ich mir dann aber so nach und nach, wollte ich es dann einfach wissen und war neugierig und habe es mir dann so selber besorgt, was auch an Informationen zu besorgen war. Ne? Weil ich glaube, das ist auch ein Ding, dass du gerade, wenn du in einer bildungsfernen Familie bist, wo auch das Deutsch nicht so 100% ist, ist das ja für die auch ganz schwierig, bei Hausaufgaben zu helfen oder wenn irgendwas Amtliches kommt. Das habe ich dann eher gemacht als meine Eltern. Und da wirst du aber ja auch ganz pragmatisch groß. Das hat mir auch geholfen.
Und da übernehmen natürlich Kinder eigentlich schon fast so Elternfunktionen. Und dann ändern sich einfach die Generationen ein bisschen, weil die Sprachkenntnisse bei den Kindern häufig dann variantenreicher und dann doch stärker und besser sind. Und wir wollen ihn nochmal am Ende dieses Gesprächsblocks erwähnen, weil du es auch in deinem Buch schreibst, Werner Damm, Oberstufenleiter, der uns jetzt hoffentlich zuhört, und Studioleiterin Waltraud Luschny. Ne? Also es waren auch, manchmal ist das auch ganz schön, wenn jemand da ist, der einen an die Hand nimmt und sagt, total, komm, wir schaffen das zusammen.
Das brauchst du auch. Also deswegen, man braucht Förderinnen und Förderer, die was erkennen, was sehen, die auch einfach dann auch sagen, eigentlich passt vom Lebenslauf das jetzt vielleicht da gar nicht hin. aber ich gebe dir trotzdem eine Chance. Ne? Ja. Also Waltraud Luschny, die beim NDR, die hatte da eine Radiofrau sitzen ohne Studium, die aus dem Privatfunk kam und hat aber gesagt, nee, nee, die hat Potenzial und hat mich zu allen möglichen Seminaren geschickt und zack, war ich im Fernsehen. Ja, also das brauchst du halt irgendwie dann auch. Und deswegen ermuntere ich auch alle, Mensch, guckt euch mal im Umfeld um. Ne? Gibt es da vielleicht irgendwie ein Nachbarskind, bei dem man sagen kann, komm, ich helfe dir mal oder unterstütze dich in irgendwas oder du kannst mich fragen oder so.
Ja, genau. Und dann, wenn man drin sitzt, muss man eben selber schwimmen. Das hast du ja auch gemacht, liebe Pina. Gleich geht's weiter. Das ist gut. Schön weiteratmen.
Genau.
Aus der Tatsache, dass die Eltern oder Großeltern nicht in Deutschland geboren wurden, aus dem Fakt, dass sie kein Abitur oder gar kein Studium vorweisen können, sollte nicht der Schluss gezogen werden, der eigene Weg sei bereits vorgezeichnet. Das, was aus Voraussetzungen entstehen kann, liegt alleine in unserer eigenen Macht. Das schreibt die Journalistin Pina Atalay in ihrem aktuellen Buch »Schwimmen muss man selbst«. Und doch braucht jeder oder jede von uns Menschen, die uns vielleicht fördern, die unsere Potenziale erkennen und dir eine Chance geben. Also, Pina, ein Plädoyer für Augen auf, für Talente?
Genau, alle Augen auf, bitte. Ich meine, das ist ja auch eine Erwartung, die man an die mutmaßlich nächste Regierung, an die Ampelregierung hat. Da sitzt nun mal die SPD, die Sozialdemokratische Partei, dann sitzen da die Grünen, die auch ja für diese Sachen stehen, für Chancengleichheit, für Antidiskriminierung. Eine FDP, die sagt, ne, Wirtschaft ist wichtig, die auch mittlerweile sagt, wir müssen Bildungsferne und Arbeiterkinder unterstützen. Und da bin ich sehr gespannt, was sie machen. Also es wird jetzt ja nicht reichen zu sagen, man hebt den Mindestlohn an und man versucht, die Kitas ein bisschen weiter auszubauen. Man hängt doch überall so sehr hinterher. Also ich bin sehr gespannt.
Was würdest du dir denn wünschen? Was sind Schritte, von denen du meinst, die müssen gegangen werden?
Ja, das ist so unglaublich viel. Also deswegen habe ich ja auch bewusst mit Politikerinnen und Politikern im Buch gesprochen, zum Beispiel Manuela Schwesig, die dann sagt, Wohnungsbau ist wichtig, ja, keine Siedlung entstehen zu lassen, wo man zwangsläufig wohnen muss, sondern dass jeder eben auch vernünftig wohnen kann und sich das leisten kann. Eben Kita-Betreuung finde ich total wichtig, Kinderbetreuung, dass da Ganztagsbetreuung angeboten wird, damit die Kinder eben außerhalb des Elternhauses Support kriegen. Aber auch Vereine, ich weiß nicht, ob man noch über größere Gutscheinsysteme nachdenkt, also dass eben auch ein Kind, das jetzt vermeintlich vielleicht nicht in den Hockeyclub kann, aber unbedingt Hockey spielen will, irgendeine Chance bekommt. Ja. Und aber ohne, dass dieses Kind jetzt denkt, mir muss geholfen werden.
Dass das keine Closed Shops sind und dass es auch nicht dann auch so transparent wird, dass man jetzt weiß, okay, das ist das Kind, wo die Eltern das vielleicht nicht zahlen können. Das könnte dann ja auch wieder Scham freisetzen. Aber du sagst eben ganz klar, wenn die Eltern nicht die Kraft und nicht die Mittel haben, dann muss eben das System greifen. Und da sind, wenn ich dich richtig verstehe, die Schritte des Systems bisher zu zögerlich, zu zaghaft und auch zu wenig gewesen. Da müsste mehr kommen.
Absolut. Und das System ist eben auf der einen Seite Politik, was dann eben auch die Schule bedingt, wie Schule funktioniert, aber auch eine Gesellschaft insgesamt. Also wie gehen wir als Gesellschaft damit um? Und da muss man nochmal den Spin zur Corona-Pandemie kriegen. Als wir dann eben merkten, wer ist denn der, der von zu Hause arbeiten kann? Wer ist der, der trotzdem hin muss? Wir hätten ja alles aufrecht, ja? Und das sich einfach mal bewusst zu machen, was das auch für ein Wert ist. Und dann auch als Gesellschaft zu sagen, wir sehen, da läuft was schief und wir wollen was dagegen tun.
Und da haben wir, glaube ich, zu lange geguckt, dass das einfach von alleine sich entwickelt. Bei vielen hat es geklappt, aber diese viele sind noch nicht viele genug und könnten noch sehr viel mehr sein. Du bist jetzt ein Beispiel dafür und hattest jetzt eben auch Eltern, die, wie du sagst, dich und deine Schwester auch unterstützt haben. Aber das ist ja, wie wir eben auch wissen, leider nicht der Fall. Also bei vielen schauen auch die Eltern weg. Bei vielen können sie es eben auch gar nicht. Das kann eine Sprachbarriere sein, das kann aber auch einfach eine Aufmerksamkeitsbarriere, so würde ich das mal nennen, auch sein, dass man nicht hinschauen kann oder nicht hinschauen will. Jetzt haben wir über Gesellschaftspolitik gesprochen und trotzdem muss ich noch mal wissen, was ist denn aus deinen Scherenkenntnissen geworden, weil du gesagt hast, natürlich hast du ein bisschen gejobbt auch mit oder teilweise sehr viel auch gejobbt in der Näherei deiner Mutter, also Säume auftrennen kannst du, aber du nähst ja deine Outfits jetzt für die RTL-Ausstrahlung nicht alle selbst, oder?
Nee, soweit ist es nicht. Da würde wahrscheinlich meine Mutter auch einen Herzinfarkt kriegen, wenn ich dann so krumm und schief da stehen würde. Nee, soweit geht es tatsächlich nicht, was ich aber schon eben so kleine Reparaturarbeiten, sage ich immer, ne? Stopfen oder mal was kürzen oder Knopf ab und so.
Das kannst du.
Oder versuche auch, genau, mal für die Barbies meiner Tochter habe ich neulich versucht, ein Kleid zu nähen. Das war dann eher so ein, ich sag mal,
Vorne und hinten ein Quadrat und an der Seite zusammengenäht.
Ja, das war so das war ganz neumodisch, ja, was skandinavisch neumodisch ist. Okay. Also da mit Rüschen und so komme ich da nicht weit. Aber das
hat
mir immer Spaß gemacht.
Bist du gefeit vor Fehlkäufen, wenn du auch lange, du hast ja nach dem Abi nicht nur in einer Boutique gejobbt, sondern warst ja gleich die Geschäftsführerin.
Genau, ich hatte eine Boutique.
Ja, genau. Und bist du gefeit vor Fehlkäufen?
Leider nicht. Leider
nicht.
Oh Mann,
das ist beruhigend.
Ja, es ist so, ich gehe wirklich nicht gerne shoppen. Hört sich komisch an, aber ich mag das eigentlich nicht. Ich gehe irgendwo rein und dann sage ich das. Und meistens funktioniert es, aber oft bin ich dann auch zu faul, es anzuziehen und denke, ach, passt schon. Dann steht man zu Hause und denkt, nee, passt nicht. Ich habe mich etwas falsch eingeschätzt. Und dann verschenke ich es aber zum Beispiel ganz oft einfach mal, wenn ich es nicht mehr zurückgeben kann. Ja, aber es macht ja trotzdem irgendwie auch Spaß, immer was Neues zu entdecken.
Das stimmt. Das ist ja doch ganz beruhigend. Dann letzte Frage zum Schluss. Das ist keine politische, aber es gibt noch die Neugier, weil wir ja alle wissen, dass du für Radio Lippe dich mal live im Radio hast tätowieren lassen. Ob es dieses Tattoo noch gibt?
Das gibt's noch. Das ist am Fußgelenk. Es hat so weh getan. Das bleibt jetzt
ist da.
Fußgelenk richtig fies. So eine komische kleine Ranke. und genau, das war so eine Aktion da beim Radio. Da war ich noch sehr jung. Alle so, ey, ist doch total cool. 60-jähriges Bestehen hier, Tattoo-Laden in Detmold. Und ich so, klar, kein Problem. Es hat tierisch weh getan. Und ist aber eine Erinnerung an meine Volontariatszeit. Ist
okay.
Schön.
Hat aber nicht dazu geführt, dass du dir jetzt wie andere politische Journalistinnen den ganzen Rücken tätowieren lässt.
Nee, da bin ich auch wahrscheinlich zu schmerzempfindlich, ja? Aber der Fuß da unten live im Radio, das reicht.
Liebe Pina Atalay, es war uns eine Freude. Man kann das Gespräch nachhören im Podcast. Es war mir eine große Freude und ich lege jedem dieses Buch ans Herz. Schwimmen muss man selbst. Es kann Vorurteile abbauen, es kann selber Augen öffnen und es nimmt einen mit auf eine sehr spannende persönliche Reise eben tatsächlich auch. Und Gruß an deine Family.
Vielen, vielen Dank. Danke für das tolle Gespräch und bitte alle gesund bleiben.
Machen wir. Tschüss.
Tschüss.
Zu Hause in Hessen.